Servus, in diesem zweiten Teil vom Interview erfährst du, was in einem Roboterstall unbedingt hineingehört und worauf man bei der Planung noch achten sollte. Herzlich willkommen beim Kuhstall-Bau- und Umbau-Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps für deinen optimalen Stall mit Blick auf das Wohl von Mensch und Tier. Schön, dass du da bist. Ich bin Gusti Spötzl und ich unterstütze Milchkuhhalter, die richtigen Entscheidungen für ihren Stallbau oder Umbau zu treffen und eine für sich optimale Lösung zu finden, ohne jemals schon einen Stall geplant und gebaut haben zu müssen. Hallo in der heutigen Folge. Jetzt kommt der zweite Teil vom Interview. Im letzten Teil, da haben wir uns die Wirtschaftlichkeit, den Unterschied zwischen großen und kleineren Betrieben angeschaut und wie ein Melkstand durch einen Roboter im 80-Kuh-Betrieb ersetzt werden soll oder auch nicht, wie es da wirtschaftlich ausschaut. Und jetzt geht es darum, warum der Separationsbereich besonders im Roboterstall so wichtig ist, welche Kennzahlen aus dem Roboter wirklich wichtig sind und was einen gut organisierten Roboterstall ausmacht. Wenn du einen Stall planen möchtest und Unterstützung bei der Planung haben möchtest, dann melde dich bei mir. Je früher, desto besser. Und nun starten wir direkt ins Interview. Wie groß empfiehlst du eine Separation? Ich glaube, wir haben jetzt ganz deutlich schon dargestellt, warum sie so wichtig ist, einfach aufgrund der Arbeitseffektivität. Wie groß empfiehlst du eine Separation und wie viele Tiere oder besser gesagt, welche Tiere sollen da drin sein?
Da wird jetzt die Stunde voll. Also ich versuche es mal zusammenzufassen. Ich brauche im Roboterstall für 10-12% meiner Tiere eine Separation. Dafür gibt es zwei Begründungen. Die erste ist, ich möchte Tiere, die ich behandle, entweder in einem Fressgitter oder in einem Behandlungsstand, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, festlegen. Jetzt sage ich mal etwas zu der Unfallverhütungsvorschrift, auch wenn ich weiß, dass ich damit wahrscheinlich am unbeliebtesten von allen meinen Aussagen mache. Seit 2021 gilt in Deutschland die Unfallverhütungsvorschrift in der Tierhaltung und es ist uns laut Gesetz nicht gestattet, ein Tier so zu behandeln, dass es im Laufen ist, im Liegen ist oder dass Tiere hinter uns, wenn wir das Tier behandeln, entlanglaufen. Nicht mal die Besamung. Ja, ich weiß, dass das ein Riesenproblem nicht nur für kleine Betriebe ist. Also das Problem haben auch große Betriebe. Die können die Leute auch nicht vorhalten, die da ständig da sind, wenn irgendwas gemacht werden muss. Und im Roboterbetrieb ist das besonders spannend, weil ich dort immer mal Tiere wirklich suchen, rausnehmen, mal vormelken beim Eutergesundheitsproblem, mal eine lahme Kuh, die ich sehe, entfernen muss, wohin stellen muss. Nur haben die kleineren Betriebe ja häufig keinen durchgestellten Krankenstall, ne, wie die großen Betriebe, die haben immer 3-4% Kranken, sondern das ist meistens ja irgendwo mit zugeordnet, wenn eine Kuh mal raus soll. Nun möchte das am Roboter ja keiner. Die Kühe müssen ja gemolken werden. Ja, deshalb die Separation so bauen, 5 Quadratmeter. Ich kann das auch gerne, wer das haben möchte. Wir haben da eine saubere Verfahrensanalyse, wie groß die sein muss, wie die gebaut sein muss. Für 10-12% der Kühe mit Fressen und Tränke und Liegen. Also Liegeplätze mit Fressen. Das kann man wunderschön im Neubaustall, überhaupt kein Problem, kann man das wunderschön einordnen. Das kann Lilly, das kann Gea, das können alle Melktechnikhersteller, das haben die drauf, ne? Um Gottes Willen nicht verzichten. Dann können die Tiere, wenn sie es ordentlich machen, auch wieder zum Melken gehen über einen gewissen Umtrieb. Auch da habe ich Betriebe an der Hand, die das sehr schön machen, auch Skizzen, ne, wo man der wirklich auch sagen kann, so, euer Gesundheitsproblem, du wirst heute separiert und bis morgen früh zum Tierarzt, hast du dort deine Ruhe. Ich weiß jetzt, sie dürfen normalerweise nicht nochmal zum Melken gehen. Aber man muss ja für alles einen Kompromiss finden, den wollen wir jetzt nicht für jede Situation durchexerzieren. Ne? Und dann kann ich die Tiere auch mehrere Stunden dort drin lassen, ja, bis ich Handlingsfreiheit habe, bis der Tierarzt da ist, bis der Besamer Zeit hat. Also alles, was sie machen wollen. Sie können dort Tiere zum Trockenstellen reinstehen, Tiere diese zur Klauenbehandlung. Sonst laufen sie nur durch den Stall und suchen die Einzeltiere und schaffen die irgendwo hin. Ja. Also das ist, die Separation gehört zur Grundausstattung, egal ob selektiver oder freier Kuhverkehr. Auch aus der Sicht Unfallverhütungsvorschrift. Ich
weiß. Ja, für dich ein Kompromiss, wenn jetzt jemand diesen Platz nicht ganz schaffen kann, etwas kleiner, oder sagst du, der Kompromiss ist dann schon eigentlich zu groß und es sollten auf jeden Fall irgendwo die 10-12% werden?
Das ist jetzt ein bisschen eine gemeine Frage, ne?
Einfach deine Einschätzung.
Nein, kein Kompromiss mehr.
Kein Kompromiss machen. Es gibt die Version, also
Kinder,
ja.
Wenn Sie da, ein Satz nur noch dazu. Die Arbeitsfalle hängt beim Roboter am Handling der Kühe. Mhm. Ne? Nicht mal an dem Telefon früh um 2. Das ist vielleicht heute, so wie es jetzt gebaut wird, die sind ja alle auch sicherer geworden und gehen immer noch viel kaputt. Aber das ist momentan, glaube ich, gar nicht das große Problem, dass man mal nachts aufstehen muss. Ja? Sondern das große Problem ist, dass ich in die Betriebe komme und dann mir gesagt, oh, das haben wir viel zu klein gemacht. Und da haben wir kein Futter reingemacht. Und jetzt müssen wir die irgendwo hinschaffen. Und in der Gruppe können wir sie, bitte keinen Kompromiss, wenn sie neu bauen, wenn sie alt bauen. Wenn sie sagen, Altbau, ich kann mir das nicht leisten, ich will trotzdem einen Roboter. Dann einfach mal mit ein bisschen mehr Aufwand rechnen, ehe man investiert. Klar, man kann es machen, ne? Geht man zu zweit los und schafft dann halt mal eine Stunde. Geht schon, ne? Aber dann auch wirklich, jetzt sage ich mal das böse Wort, vielleicht mal Beratung in Anspruch nehmen und das mal planen lassen oder mal überlegen, wie kann man das lösen. Aber im Neubau keinen Kompromiss eingehen. Bitte nicht.
Es gibt auch gute Beispiele. Ich denke jetzt einem von meiner Beratungsseite her, der in der Gruppe dabei ist, der hat einen Anbau und Umbau, also bestehenden Stall mit einem neuen Teil verbinden, und der hat da eine recht gute Lösung gefunden, wie man, er kann die Selektion auch unterteilen in Untergruppen sogar, in 3, glaube ich jetzt speziell bei ihm, oder in 2, 3, auf jeden Fall schön unterteilbar. Es gibt Lösungen, wenn man danach sucht, und da ist einfach wichtig, dass man sich damit beschäftigt, und das zahlt sich immer wieder aus. Also da, glaube ich, darf man schon die Lanze brechen für das, dass man wirklich Beratung in Anspruch nimmt, weil sogar wenn man draufkommt, dass man das so, wie man es geplant hat, dass das so richtig ist, dann fällt einem trotzdem der Stein vom Herzen, dass man sagt, ich habe nichts übersehen. Sogar wenn es so wäre.
Wir planen für große Betriebe, gerade mit Melkzentren, 3 bis 4 Separationen. Das, das ist unvermeidlich. Ja, weil sie ganz verschiedene Ansprüche. Ich habe da jetzt nicht davon angefangen, was für unterschiedliche Ansprüche, welche Handling-Sachen, welche Dinge am Tier, an der Kuh ich mache in der Separation. Das geht von, ist heute nicht gemolken worden, bis hat einen erhöhten Leitwert, bis lahmt oder fressen war angezeigt am Roboter, so hat nicht gefressen, die musste dir angucken. Also es gibt da jetzt unendlich viele Möglichkeiten, wann ich ein Tier suchen und anschauen muss. Und da ist natürlich eine Separation, wo die auch wirklich sauber fressen und trinken können und liegen können, ist Gold wert.
Also ja, das bin ich komplett bei dir. Was auch arbeitstechnisch anspruchsvoll sein kann, das sind die Nachtreibekühe, vor allem dann, wenn die Kuhzahl erhöht wird, also wenn es mehr sind als normal. Wo sagt man denn, welche Größenordnung ist denn normal, also Prozent der Kuhzahl?
Wenn man Betriebe, Herdenmanager oder Betriebsleiter fragt, die einzelstehende Roboter haben, wie viel nachgetrieben werden muss. Bekommen Sie oder bekommst du, du stellst auch solche Fragen, immer die Mitteilung, gar keine. Stimmt's? meistens kriegt man, ja, gar nicht schlimm. Ne?
Also ich höre oft, das sind nur ein paar.
Ja, das ist das. Das sind nicht viele, ne? Die kenne ich. So. Wenn man dann in den Computer rein, ins Herdenmanagementprogramm reinschaut, und schaut, wie viele Kühe überfällig sind, kriegt man schon ein anderes Bild. Dann ist dann doch die eine oder andere, die über 14 Stunden rumlief, dann eben, naja, Altmelker. Ne? So, jetzt muss man sich mit sich selber, das ist wieder eine Firmenphilosophie, muss man mit sich selber im Klaren sein. Möchte ich, dass die Tiere regelmäßig zum Melken gehen? Habe ich meinen Stall so gebaut, dass die auch gehen können? Ja? Füttere ich sie so, dass sie die Melkfrequenz auch locker durchziehen, die mir mein Programm, die ich mir ausgesucht habe, am Anfang 3 und wir kennen das, ne? Wie das läuft. So. Dann würde ich sagen, 5-10% sind normal. Das sind natürlich bei 100 Kühen bloß 5-10. Ja, das ist nicht viel. Ne? Das geht aber nur, wenn Sie keine die Melkfrequenz behinderten Faktoren haben. Erster Faktor, zu viele Kühe. Zweiter Faktor, extreme Herdenzusammensetzung. Sehr alte gegen sehr junge Kühe. Rang hohe gegen Rang niedere. Ja? Also wenn man mal die Herde aufstockt und dann kauft man vielleicht doch mal ältere Kühe oder man nimmt mal nur junge Kühe, ändert sich die Herdenzusammensetzung und damit ändert sich die Struktur, das Verhalten der Tiere. Das wäre das Zweite. Ja? Enge Gänge, lange Gänge. Na, da will ich gar nicht vom Licht und Lärm und was weiß ich nicht anfangen. Es gibt eine ganze Reihe Faktoren und die Außenklima. Das muss ich natürlich wirklich sagen. Also ich habe einen Betrieb erlebt, der hat bei 30 Grad im Schatten, der hatte allerdings auch eine ganz seltsame Konstellation in seinem Stall, will ich jetzt nicht verraten, welche, da wissen vielleicht manche, wer es ist. Na, der hat bis 50% nachgetrieben. So, das ist ein krasses Beispiel. Ja. Und dann kenne ich einen Betrieb auch hier in Sachsen, die waren von der Philosophie, das geht gar nicht, die Kühe gehen nicht melken. Und bei der Kuh ist die Milchleistung abgefallen. Die haben angefangen, die Milchleistung über Nachtreiben zu halten. In völliger Unkenntnis des Tierverhaltens, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, aber es ist so gewesen. Denn wenn ich Kühe nachtreibe, konditioniere ich sie innerhalb weniger Tage auf Nachtreiben. Das ist der große Nachteil. Deswegen plädiere ich so für saubere Verfahrensdarstellung des Robotermelkens und des Stalles. Ne? Dass das sauber gelöst ist alles. Ne? Wenn ich dann sage, oh Gott, es geht jetzt schief, es ist warm und Zähne sind liegen geblieben. Die konditioniere ich übers Wochenende auf, wann kommt sie denn? Ne? Dann habe ich ein Riesenproblem. Ne? Das ist die Diskussion übers Nachtreiben. Die führe ich seit 2011, haben wir die ersten Verhaltensuntersuchungen gemacht zu diesem Thema, ne? Mit verschiedenen Kuhverkehrssystemen. Ne? Da hat man aber auch wirklich 16 Robbys in der Forschung. Das war schon alles in einem Betrieb. Das war schon eine richtig große Sache. Seitdem diskutieren wir das. Ich kann das so und so falsch machen. Deswegen habe ich gar nichts dagegen, wenn ein Betrieb sagt, sind das 3 Viere, mache ich so. Okay, wenn du damit klarkommst, ist es so. Also nicht darauf plädieren, guck mal, das sind mehr. Ne? Ne, keine Angst machen. Aber es können ruckzuck mehr werden.
Das ja? ist dann das, wo man, wenn man hört, ja, da brauche ich nur zu der Kuh hingehen und dann steht sie schon auf und geht dann zum Roboter. Aber den Anreiz braucht sie praktisch dann.
Das heißt Konditionierung. Ne? Wir haben ja mal ein Beispiel für eine super Konditionierung, passt jetzt nicht zu unserem Thema, ist aber auch ganz spannend, nur ein Satz. Wir haben ja automatische Treibesysteme, ne? Die zum Konditionieren mit ein bisschen Strom, sage ich nicht gerne, aber nur zum Konditionieren 1-2 Melkzeiten und dann geht es über diese Hupe. Innerhalb von 1-2 Minuten ist eine 180er Gruppe leer, wenn es tutet. So sind die konditioniert. Super Systeme. Ne? Die sind relativ unbekannt, funktionieren einwandfrei. Ne? Gut, also die Kuh lässt sich, das wissen aber eigentlich alle. Ich frage mich manchmal, warum man dann so fassungslos davor steht, wenn dann meine Emma eben nicht mehr aufsteht, weil die weiß, ne? Man kriegt es wieder hin. Ne? Es ist gefährlich. Deshalb, das Gesamtsystem muss stimmen. Das ist eigentlich jetzt die Quintessenz.
Da gibt's ja dann auch die verschiedenen Ansichten. Der eine sagt, ja, ich lasse immer 16 Stunden oder ich schaue immer erst ab 16 Stunden, dass ich die Kuh treibe. Andere sagen dann irgendwie, ja, wenn es mal 12, 13 hat, dann sollte sie schon wieder zum Roboter gehen. wo ist deine Empfehlung? Es spielen ja da zwei Gegensätze zueinander. Das eine ist ja das, wenn man zu lange wartet, dann geht die Milch stärker zurück als notwendig. Das andere wäre dann eben der erhöhte Treibeaufwand. Wo ist für dich da so die ideale Grenze oder gibt es da eine ideale Grenze für dich?
Jetzt muss ich wirklich mal nachdenken. Ich meine, jetzt könnte man mit der Melkphysiologie beginnen. Ne? Man könnte jetzt sagen, eine Kuh, die 16 Stunden nicht gemolken ist, beginnt sich echt trocken zu stellen. Ja? Und das ist auch eine Kuh, die kommt auch das nächste Mal nicht nach 6 Stunden. Ne? Manchmal passiert das ist sehr, 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 haben wir auch untersucht, es gibt Kühe mit extrem, weiß auch jeder, der Hobbys hat, mit extrem unterschiedlichen Melkzeiten, hängt häufig mit der Rangordnung zusammen, ne? Wenn die eben dann gerade nicht, wenn sie eigentlich hatten vor, davor zu gehen, dann legen sie sich nochmal hin, dann sind wieder ein paar Stunden rum, ne? Also da gibt es wirklich sehr, sehr große Unterschiede zwischen den Kühen. Ich würde hier gar nicht für eine perfekte Lösung, für ein Rezept plädieren. Wer seine Kühe kennt, und das unterstelle ich in Familienbetrieben, das ist in den größeren Betrieben etwas anders, da kenne ich aber auch welche, die das sauber lösen. Ne? Wer seine Kühe kennt, weiß, die ist jetzt dritte Laktation, 270. Tag, in 2 Wochen stelle ich die trocken. Würde ich sie laufen lassen, weil der Aufwand, also ich habe Spaß dran. Und der alten Teiler sagt, ich lasse ja nicht laufen, geht locker, hole ich alle. Ne? Dann ist das kein Problem. Ne? Wenn das natürlich Erstlaktierende am 50. Laktationstag sind, die nicht gehen, dann muss man sich einen Kopf machen, warum ist das so? Da verweise ich wieder aufs Gesamtsystem. Du merkst, dass, da gibt's kein Rezept. Man kann nicht sagen, alle ab 16. Ne? Gerade in kleineren Herden, wenn man weiß, ach, lass ihn laufen. Oder Gott, jetzt 3 von den Frischmelkern sind nicht gegangen. Dann muss ich mir einen Kopf machen. Stimmt's Futter nicht? Ne? Ist irgendwas, dass vorne Kühe den Robby bewachen? Ne? Da muss man dann wirklich sich mal reindenken, was könnte sein? Ist das so ausreichend? Weil,
ja, finde ich sehr gut.
Ein Rezept.
Ja, also das ist ja auch eine Aussage, dass man nicht einfach pauschal sagen kann, 14 Stunden ist ideal und alles, was drüber geht, muss getrieben werden, weil es einfach nicht so einfach ist.
Das wäre schön, wenn das so einfach wäre.
Genau. Aha. Da sind wir dann auch schon im Punkto Gesundheitsüberwachung. Der Melkroboter bietet ja unglaublich gute Zahlen und viele Zahlen, die man erstmal bekommt, dann oft kombiniert mit Halsbänder oder mit Schrittzählern am Fuß, also Kombination von Erkennungen über die Milch und über das Verhalten von der Kuh. Was sind für dich so die wichtigsten Kennzahlen, die du unbedingt haben möchtest, wo du sagst, das sind die, auf der Basis kann man am besten Entscheidungen treffen. Was sind für dich da die besten Zahlen?
Eindeutig. Unsere Sensoren haben ja verschiedene diagnostische Eignungen. Ne? Also die sind nicht alle unbedingt mit einer guten Sensitivität, Spezifität ausgestattet. Wäre für mich wichtig, auch wenn es umstritten ist und ich kenne alle Vor- und Nachteile der Leitfähigkeit oder des Leitwertes, diese Alarmliste wäre für mich sehr wichtig. Allerdings Achtung, Warnung, nicht selber dran rumbasteln an so einer Liste und ja, die Liste kurz und länger machen, sondern die vom Hersteller empfohlenen Grenzwerte auch wirklich lassen und dann die Kühe anschauen. Dazu benutze ich persönlich, also mache jetzt mal meins.
Wie ja, gerne.
Ne? Ich habe 2 große Herden in Kanada eingemolken mit automatischen, zwar Karussellen, und hatte dort die Aufgabe, genau diese Dinge zu machen. Das war eine Sisyphus-Arbeit und habe immer die Milchmenge dazu genommen, obwohl die Milchmenge natürlich kein sicherer Indikator ist. Ne? Weil manche Kühe gehen runter mit der Milch, wenn sie krank sind, manche nicht. Aber wenn man Erfahrung hat, ist die Leitfähigkeit des Viertels und die Milchmenge der Kuh, muss man nicht unbedingt das Viertel nehmen, ein schöner, zusammenfassender Hinweis, die muss ich mir angucken. Ja? Und dann hört es bei mir auch schon fast auf, was ich machen würde. Was jeder Herdenmanager macht, ist immer die Gesamtmilchmenge anschauen, passiert hier was? Ne? Die Melkfrequenz anschauen, passiert hier was? Im Robotersystem und die Euterwarnlisten. Ne? Mhm. Dann gibt es noch die Liegezeiten und den Wiederkausensor. Den Wiederkausensor können Sie wunderschön nutzen, wenn Sie Brunsten erkennen wollen. Da geht er wunderbar zu, sonst geht er nichts. Entschuldigung. Der hat auf alle anderen Dinge, die er angeblich soll, ganz niedrige Findungsraten. Also niedrige Sensitivitäten, Spezifitäten, die liegen im Bereich des Zufalls. Selbst wenn ich über den Liegesensor oder den Wiederkauindex meine Kuh finde, die schwer krank ist, dann muss man schon lustigerweise manchmal fragen, lebt sie noch? Ne? Weil es hat eine ganz, ganz schlechte diagnostische Eignung. Außer für die Brunst. Da geht der Wiederkassensor ganz einwandfrei. Die hören auch wieder zu kauen, wenn die brünstig sind.
So. Da muss man ein bisschen überlegen, welche Intention hat man, wenn man eine Technik verbaut und erfüllt diese Technik dann das? Weil wenn eine Kuh dann offensichtlich komplett K.O. ist und dann sagt der Sensor, die Kuh ist K.O., dann ist es zwar schön, dass es der Sensor sagt, aber mir wäre es ja recht, wenn er das vor mir sieht. Und dann ist das, was gibt es noch für Sensorik, die eingebaut wird teilweise, wo du sagst, der Nutzen ist da sehr fragwürdig oder vielleicht nicht immer zielführend?
Auch jetzt mache ich mich wieder unbeliebt.
Gerne.
Möchte ich eigentlich nicht dazu sagen. Ich habe eigentlich die wichtigsten genannt. Dann ist dieser Ortungssensor, das ist noch so ein Spaß. Ne? Mhm. Ja, wer Spaß dran hat, dann bei seinen 80 oder selbst, sagen wir mal 100 melkenden Kühen, dann einen Ortungssensor zu haben und zu wissen, die steht hinten links und sie sind eine ganz liebe Fleckviecher, die auch stehen bleibt, bis man hinten ist, ist für mich, Entschuldigung, es wird sehr beworben und dieses Kettle Hub und diese Projekte, die es da alle gibt, ich weiß, ich mache mich jetzt total unbeliebt. Aber liebe Milchbauern, konzentrieren Sie sich auf die Sensoren, die Sie brauchen. Und Sie brauchen eine Eutergesundheitsüberwachung. Sie brauchen eine Gesundheitsüberwachung. Wenn eine Kuh nicht mehr melken geht, muss die angeguckt werden. Humpel die, frisst die oder was weiß ich. Und sie brauchen eine Milchmengenüberwachung. So, und alles andere geht schon im Bereich dessen, wer soll es denn auswerten und wie. Ja?
Das ist oft der springende Punkt, weil wenn man dann eine Viertelstunde zusätzlich sucht und dann auch Kühe noch zusätzlich anschauen muss, weil das könnte sein, fragwürdig in meinen Augen manchmal, aber natürlich der Grundsatz ist erstmal eine gute Idee. Die Umsetzung ist dann das manchmal und es scheitert.
Hey, die ganze Industrie ist wild hinterher. Wir werden noch viele kriegen. Und es ist ja jetzt schon so, dass wir ja auch in der Leitfähigkeit, in der Milchmenge Sensitivitäten von, ach, lass uns gut laufen. Wir haben einige geprüft, 60-70%. Das heißt, meine Alarmliste ist auch dort viel länger, als meine Tiere krank sind. Und wenn ich mir dann noch 5 Alarmlisten zusätzlich geben lasse, wo ich dann auch noch die Kühe suchen muss und dann ist gar nichts. Und die eigentlich was haben, ne? Ich plädiere ja auch sehr für Stoffwechselsensoren, wenn es da gute gäbe. Ne? Wo man dann wirklich bei dann Troxibuttersäure oder so, ne? Aber die Melkfrequenz pro Kuh ist schon ein wunderbarer Ursachefaktor. Wenn sie nicht mehr geht, hat sie was.
Und dann kann man ja einfach dann...
Da muss man sowieso hinschauen.
Einfach untersuchen dann, genau.
Da noch 5 andere Daten brauche, wie lange die nun wo gelegen hat, das weiß ich nicht. Aber gut, es gibt da auch Hobby-Sensoristen.
Ja, aber das ist, glaube ich, eine gute Einschätzung einfach mal von jemandem, der keinen speziellen Roboter verkaufen möchte. Sehr gut so. Und wir haben das Thema mit den Weiterbildungen schon angesprochen und du empfiehlst da sehr stark, dass man Beratung in Anspruch nimmt, dass man einfach sich überlegt, das Ganze einbaut und nicht einfach drauf los. Empfiehlst du eine direkte Weiterbildung zum Roboter, also für einen Roboterbetrieb, der eben neu zum Roboter kommt? Oder sagst du, man kommt da gut drauf, wenn man sich gut vorbereitet hat? Wie ist da so deine Einschätzung?
Man tut sich selbst nichts Falsches, wenn man eine Weiterbildung, die über die Bedienanleitung hinausgeht, annimmt. Leider gibt es davon nicht viele, ja? Weil auch wenige das Gesamtsystem, muss ich jetzt mal sagen, auch in der Beratung, das Gesamtsystem sich mal vorgenommen haben. Ja, wo es nicht nur alleine um technische, wie schnell hängt die Maschine an und wie gut ist die Kamera, sondern wo es ums Gesamtsystem geht, da gibt es relativ wenig Angebote. Wir arbeiten jetzt in wissenschaftlichen Gesellschaft Milcherzeuger daran, das ein bisschen zu erweitern. Hier geht es um solche Dinge, die man vorher sich durchaus mal anhören kann. Eutermaße, tierspezielle Einflüsse auf das Melken im Roboter, ja. Arbeitsorganisatorische Fragen, wie kläre ich das? Ja. Wie lange kann was dauern oder wie lange kann ich, was man ja vorher nie musste, ne, eine Kuh trocken zu stellen war, kam die in Melkstand. Ja. So solche technologisch oder organisatorischen Dinge. Kuh, Mensch. Ne, da kann man mal wirklich 1-2 Tage in einem Betrieb mal in Ruhe drüber schauen und mal lernen. Wo sind Fehler? Ne? Ich kriege jetzt immer wieder die Frage, was Euter ausmessen? Ja. Ne? Ja. Euter Bodenabstand. Wo nicht gemolken werden kann, wird nicht gemolken.
Mhm. Vielleicht schon langsam in Richtung Ende des Interviews. Was kennzeichnet einen gut organisierten Roboterstall in aller Kürze?
Hohe Milchleistung. Weil damit macht's alles im Robby leichter.
Wo ist bei dir hoch? Vielleicht noch kurz eingefragt.
Ja, ich weiß, ich bin jetzt im Gebiet der Fleckviehkühe. Bei uns sind das 38 bis 40 Kilo Melkdurchschnitt. Hm? Also unter 30. Ne? Dann wird der Robby kompliziert. Weil die sehr
Wir haben alles. Wir haben alle Rassen, sage ich mal, im Hörergebiet.
So, also hohe Milchleistung. Hm. Freude an der Arbeit mit dem Roboter und Spaß am Umgang mit nicht nur mit den Kühen, sondern auch mit den Daten. Das macht nämlich den Herdenmanager glücklich. Das Umgang mit den Kühen, mit den Daten und eine hohe Milchleistung. Wenn man, ich rede jetzt mal nicht von Kosten. Ne? Weil ich könnte immer sagen, ja, wenn es betriebswirtschaftlich okay ist. Aber so die Faktoren erlebe ich dann in Betrieben, die Roboter haben, als sehr angenehm. Der Herdenmanager ist glücklich, weil seine Daten sind schick, seine Kühe sind schick, er hat eine hohe Milchleistung. Ausschlaggebend für betriebswirtschaftlichen Erfolg.
Ganz klar.
Gesunde Kühe kann man immer, das ist immer ein guter Spruch, ja, ist in Roboterbetrieben nicht einfacher zu machen als in anderen. Das muss man eindeutig sagen. Die machen nicht gesund. Ja, also das wird jetzt mal ein bisschen auf alle Betriebe. Aber so, das wäre für Roboterbetrieb so meine Zusammenfassung.
Mhm, Dankeschön dafür. Und was möchtest du jetzt zum Abschluss von unserem Interview unseren Landwirten mit auf ihren Weg geben? Schwerpunkt bauwillige Landwirte?
Hören Sie nicht auf mit der Architektenzeichnung und der wirklich immer sehr schick aussehenden Zeichnung des Melksystems, sondern bauen Sie darauf eine für Ihren Betrieb spezifische Zielplanung auf. Wer macht wann was? Welche Sensoren benötige ich? Mit welchen Daten möchte ich umgehen? Und visualisieren Sie das für sich und Ihren Betrieb, auch wenn Sie einen Familienbetrieb, nicht auch, das war falsches Wort, wenn Sie einen Familienbetrieb haben, ist das besonders wichtig, dass man auch einen Zettel mal irgendwo hinpinnt oder ein Computerbild hat, wo drin steht, so haben wir uns das gedacht, jetzt ändern wir das und ändern wir das. Keine Feuerwehraktionen. Das ist das Gefährlichste und macht am Roboter am unglücklichsten. Reicht das so als Antwort, was ich empfehlen würde? Also nicht, das sieht schick aus, die Zeichnung, so bauen wir es jetzt, sondern Zeichnung nehmen und dann alles draufpacken, was ich in dem Podcast jetzt so schon rübergebracht habe.
Sehr schön. Sehr spannend auf jeden Fall. Ich sage herzlichen Dank. Wer den Kontakt zu dir sucht, der findet deine E-Mail-Adresse auf dem Artikel zu dieser Folge. Das verlinken wir das Ganze. Und mich freut sehr, dass du uns in der Runde vom Kuhstall bei Online-Kurs beiseite stehst, oder was heißt beiseite stehst, einen Abend wir mit dir verbringen dürfen. Das freut mich sehr. Das ist noch eine Zeit hin, aber die Zeit vergeht ja dann doch wieder schnell. Von dem her freut mich das sehr stark. Und dann wünsche ich dir alles Gute und ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir.
Ich bedanke mich auch für die sehr interessanten Fragen. Sie haben mich gefordert. Allen noch einen schönen Tag.
Ja, vielen Dank nochmal an Steffi Geidl im Nachgang an das Interview. Das war durchaus interessant mit vielleicht den einen oder anderen kontroversen Punkt. Vielleicht stimmst du auch nicht überall mit Steffi Geidl komplett überein oder du sagst, Mensch, der ein oder andere Gedanke, der war jetzt wirklich sehr wertvoll. Lass mich es gerne wissen. Gib mir deine Rückmeldung, wie du dieses Interview, wie dir das gefallen hat. Und denk auch daran, wenn du von mir Unterstützung möchtest in deiner Planung, entweder was du genau machen sollst oder wie du deine Baudetails optimierst und runde Arbeitsabläufe schaffst, melde dich gern über Insta oder über die Homepage, schreib mir eine Mail. Wir sprechen dann zusammen. In einem kurzen Telefonat finden wir raus, ob das grundsätzlich passen kann. Und dann können wir vielleicht schon bald zusammenarbeiten. Die Kontaktdaten zu Steffi Geidl sind auf der Homepage verlinkt im Artikel zur Folge. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau-Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzl.